Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst. Danke, dass selbst im Kleinsten du heute an mich denkst. Danke, dass alles zu meinem Besten dient, auch wenn ich es nicht verstehe. Du siehst den Sinn. Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst. Danke, dass selbst im Kleinsten du heute an mich denkst.
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Es ist Urlaubszeit und da sehen wir, dass wir auch in reduzierter Anzahl da sind. Wir haben schon die Antwort eigentlich auf die Frage aus dem Psalm 8, Vers 5 gesungen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Gott denkt an uns und er liebt uns und wir sind hier zusammen, um ihm dafür zu danken, uns zu öffnen, dass er neu uns erfüllt. Wir sind zusammen im Namen des Vaters, der die Welt geschaffen hat. Die Quelle des Lebens, die Luft, die wir atmen und die Sonne, die uns wärmt. Und wir sind zusammen im Namen des Sohnes, dessen Liebe und Zuwendung den Tod besiegt hat und uns Leben in Fülle schenkt. Und wir sind im Namen des Geistes zusammen, der unser Leben mit Verlangen nach Vollendung reich macht. Vorab ein paar Bekanntmachungen. Die Bibelstunde und der Gebetskreis finden wie gewohnt Dienstag statt. Unsere Kollekte sammeln wir am Ausgang ein. Nächste Woche treffen wir uns zu den gewohnten Zeiten am Sonntag um 10 Uhr und um 18 Uhr und je nach Bedarf um 11.15 Uhr. Auch Kinderstunde wird nächsten Sonntag wieder sein. In der Woche hatte die Marie-Louise Deiß Geburtstag. Wir gratulieren von Herzen und wünschen Gottes reichen Segen für das neue Lebensjahr, auch Gesundheit und Kraft für jeden Tag. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. So heißt es in Epheser 2, Vers 10, Hoffnung für alle schreibt, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Die Gemeinschaft mit Gott macht uns zu neuen Menschen mit neuen Eigenschaften. Wir werden erfüllt mit Liebe zu Gott und auch mit Liebe zu den Menschen und uns selbst. Und wir werden befähigt, Mitarbeiter Gottes zu sein. Müssen wir uns davor fürchten? Nein, Gott hat schon im Voraus alles vorbereitet. Und in dem Wochenspruch heißt es, habt keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Für mich schließt sich da ein Kreis. Wir sind in der Gemeinschaft Gottes befähigte Leute. Leute, die mit diesen Fähigkeiten leben, nicht nur für sich selbst, sondern auch für den Nächsten. Und wenn auch wir jedes Jahr, jeder von uns an einem anderen Tag älter werden, so bleiben wir unser Leben lang jünger. Um die Jüngerschaft geht es heute in unserem Gottesdienst. Wir werden in der Predigt von Markus vielleicht neue Gesichtspunkte bekommen, neu unsere Augen geöffnet bekommen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Himmlischer Vater, als deine Kinder dürfen wir zu dir kommen, auch heute Morgen, und dir danken für alles, was du schenkst. Wir danken dir für den tollen Sonnenschein, für den Gottesdienst, den wir so frei feiern dürfen. Wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns sein willst und uns neu beschenken möchtest. Hilf, dass wir unser Herz hier ganz öffnen und offen sind auf die Worte und den Zuspruch für die Aufgaben und Hinweise, die du mit uns vorhast. Möchte ich auch bitten, dass du all die segnest, die unterwegs sind, im Urlaub, zu Hause, dass du ganz besonders denen nahe bist, die krank sind, ob zu Hause oder im Krankenhaus, dass du ihnen auch diesen Zuspruch gibst, fürchte dich nicht, dass sie das erfüllt und neue Hoffnung schenkt. Danke jetzt für deine Gegenwart. Wir freuen uns auf die Begegnung mit dir. Amen. Jesus, dir nach, weil du rufst. So wollen wir unser Herz auch gesanglich öffnen für unseren Herrn Jesus Christus.
Jesus, dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, groß. großer Herr, einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Dir Mut und Kraft zum Aufbruch, ich muss mir nicht mehr selbst Wege gehen, will Altes, was mich festhält, lassen und dir gehorsam sein und gehen. Jesus, dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, der du bist. Einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Will alles nur von dir erwarten, denn nur was du gibst, ist auch gut für mich. Will mich nicht mehr an Wünsche klammern, vertrau, will ich ganz auf dich. Jesus, dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig.
Ja, die letzten zwei Sonntage habe ich ein bisschen gesprochen über Gottes Leidenschaft für uns und unsere Leidenschaft für Gott und habe mit euch ein bisschen so das Leben vom Elia und dann die Sünderin, die Jesus die Füße wäscht, mit ihren Haaren abtrocknet und salbt, angeschaut. Heute möchte ich einen Schritt weiter gehen. Was kommt, wenn ich zu Jesus gehöre? Weil wenn man so in die christliche Welt reinschaut, dann zeigt sich so, viele bleiben eigentlich da stecken. Ja, ich glaube, ich bin getauft, ist gut, also bin ich erlöst, kommt in den Himmel, passt. In den Evangelium lesen wir, dass aber es noch ein Mehr gibt. Da heißt zum Beispiel eben bei Matthäus 28, geht hin und machet andere zu Jüngern. Lehrt sie alles zu halten, tauft sie. Jesu Jünger sein oder ihm nachfolgen ist mehr als nur Glauben. Eigentlich sollte es zusammengehören, aber in 2000 Jahren Kirchengeschichte hat sich das so ein bisschen die Praxis eingeschlichen, dass es Nachfolge und Christen gibt. Das ist eigentlich doof, aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es gibt viele Texte, die uns im Neuen Testament auffordern, zur Nachfolge, die uns zeigen, was Nachfolge bedeutet, was es heißt, mit Jesus zu leben. Ich habe einen ausgesucht aus Epheser, nur drei Verse. Und da heißt es, legt ab von euch den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Paulus zeigt uns hier ganz kurz drei Schritte auf, drei Schritte der Nachfolge. Ein bisschen vorher von diesem Text beschreibt er, dass wenn wir anfangen zu glauben, wenn wir Jesu Jünger werden wollen, wir nicht weiterleben können wie bisher. Ich hatte euch letzte Woche erzählt, dass wo ich so mich entschieden habe, mit Jesus zu leben, ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass ich so ein richtig großer Sünder wäre. Also so richtig Drogenkarriere und irgendwas getan, wo man drauf zurückzeigen kann und sagen, was für eine intensive Umkehr oder Bekehrung ich erlebt habe. Und dann aber feststellen muss, dass ich eher auf der anderen Seite stehe, auf der Seite des Pharisäers, der voll ist, voll Hochmut und Stolz und der eigentlich erstmal seine Alltagssünden entdecken und ablegen muss. Und das ist ja eine spannende Frage. Was musst du, was müssen wir ablegen oder was mussten wir ablegen oder was müssen wir heute ablegen? Und das Ablegen von Dingen, von Sünde, von schlechten Gewohnheiten ist gar keine so leichte Sache und manchmal auch keine einmalige. Manches Verhalten holt uns immer wieder ein, sodass wir immer wieder feststellen, und das ist vielleicht auch ganz gut so, dass wir auch weiterhin, auch in der Nachfolge Jesu, Sünder sind. Der Paulus, der war irgendwie, finde ich, beides im Extrem. Er war ein extremer Sünder und er war ein extremer Pharisäer. Ja, also zum einen, er war wirklich ein gesetzestreuer Pharisäer, hat die höchste Schule genossen und er braucht einen wie Jesus eigentlich nicht. Ja, am Sabbat ganz klar, ich halte alle Regeln, ich mache kein Feuer, ich gehe nur die 1000 Schritte, ich gehe natürlich in die Synagoge, ich halte natürlich alle 10 Gebote, ich gebe natürlich den Zehnten von allem, wie Jesus dann an anderer Stelle spottet, ja, ihr gebt von Geld und Ernte, ihr gebt sogar von Minze und Kümmel den Zehnten. Aber da war er genau. Und er hat niemand getötet und wie gesagt bei einem berühmten Lehrer gelernt. Ein perfekter, untadeliger Jude, wenn man ihn sich so vorstellt. Und dem konnte keiner was. Aber genau von diesem Ross musste er runter. Und zweitens war Paulus eben ein, wie er später auch sagt, ein großer Sünder. Weil er war einer derjenigen, die er wirklich direkt gegen Gott gekämpft hat. Zu der Zeit muss man ihm zugestehen, natürlich unbewusst. Weil ihm noch nicht klar war, wer Jesus eigentlich war. Aber Paulus hat die Gemeinde Jesu massiv verfolgt. Das heißt in der Apostelgeschichte, er wütete gegen die Gemeinde. Er spürte die Leute auf. Er hat sie denunziert, er brachte sie reihenweise ins Gefängnis und sein Name war gefürchtet. Wenn einer damals gehört hat, der Paulus ist im Anmarsch, dann hast du versucht, das Weite zu suchen. Und ich habe mir so gedacht, was ist eigentlich in dem Paulus dann wohl vorgegangen, als er nach dieser Begegnung mit Jesus blind in Damaskus sitzt? Das müssen eigentlich furchtbare Tage für ihn gewesen sein, weil alles, was er bisher für gut und richtig erachtet hat, zeigt sich jetzt plötzlich als falsch. Und das bekommt er nicht so nach und nach, sondern mit einem Schlag serviert. Und das musst du erstmal verarbeiten. Und es gibt so manchen, der unter sowas völlig zusammengebrochen ist. Ich finde, an Paulus wird deutlich, was es heißt, sein altes Leben, alte Ansichten, Überzeugungen aufzugeben. Und das musste er ganz, ganz radikal tun, diesen alten Menschen ablegen, sich verändern. Weil eben alles, was vorher galt, irgendwie jetzt nicht mehr galt. Er war irre, Paulus war in vielen Punkten ein Irregeleiteter. Und was er tat, das wirkte sich zerstörerisch aus. Aber aus dieser Erkenntnis heraus kommt dann seine Theologie, die das Neue Testament prägt und mit der er sich auch gegen andere Apostel durchsetzt. Keiner von den anderen hat vor Paulus erkannt, dass es zum Beispiel geht, Christ zu werden, ohne beschnitten zu werden. Das hat Paulus entdeckt und natürlich dann auch durchgesetzt. Also man musste nicht mehr Jude werden. Aber Paulus legt nicht nur all das Fehlverhalten ab, sondern er tut das, was er hier in Epheser empfiehlt. Er erneuert sich. Es heißt im zweiten Vers, den ich gelesen habe, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Wenn ich das Alte abgelegt habe und versuche hinter mir zu lassen, dann muss ja was Neues kommen, sonst ist ja irgendwie ein Vakuum, eine Leere. Aber bevor das Neue kommt, muss in mir was passieren, damit es überhaupt zum Tragen kommt, und zwar das Enden von Verhaltens- und Denkweisen, die fest in mir verankert sind. Ich habe mal ein ganz Beispiel, wo ich behaupte, das ist in den meisten, bei den meisten von uns irgendwo ein Thema. Jeder von uns hat irgendwelche Vorurteile in sich. Anerzogen, durch Gesellschaft geprägt oder vielleicht auch selber angeeignet. Und ein Beispiel wäre für mich, dass wir Deutsche oder auch vielleicht sogar ganz Europäer, wir fühlen uns gegenüber Afrikanern oder Asiaten oder vielleicht sogar gegenüber allen Nicht-Europäern überlegen. Viele empfinden sich als besser oder ähnliches. Manchmal mit Sicherheit unbewusst. Ja? Und viele würden vielleicht, wenn man sie fragt, erstmal das überhaupt nicht zugeben oder sich eingestehen. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die haben das nicht. Aber von unserer Geschichte her sind solche Dinge einfach in uns gepflanzt. Ja? Von unserer jüngsten Geschichte, die letzten 100 Jahre, oder ja, die Jahre davor ja noch mehr, während so meine Generation, wir haben ja noch Karl May gelesen, gell? Und bei Karl May sind ja alle Menschen soweit in Ordnung, außer die Böse, aber wenn ein Deutscher kommt, dann erst wird die Welt richtig gerade gerückt. Und solche Dinge prägen uns, das ist nur ein kleiner Teil natürlich, Eltern, Großeltern, gesellschaftliches Denken, und oft kommen unser Denken heraus in unserer Sprache in Nebensätzen. Ja, also es ist heute noch unter Jugendlichen, ich erschrecke immer wieder, aber es ist wirklich nur, du Neger. Ja, oder früher bei uns hat man gesagt, zu den italienischen Gastarbeitern, ich glaube, das sagt man heute nicht mehr so, die Spaghettifresser. Ja, das kommt irgendwie anders diskriminierend raus. Ja, die Polen klauen alle. Oder Afrikaner sind alle faul. Ganz normale Sätze, Aussagen, die du überall zu hören bekommst. Und es ist einfach natürlich die Realität, unsere Kinder blabbern sowas nach. Und wir haben es auch nachgeblabbert. So, und jetzt kommt aber ein Kind in die Pubertät und lernt Aussagen zu hinterfragen und zu reflektieren. Das ist ein Segen der Aufklärung, ja, dass wir das lernen, heute Dinge zu hinterfragen und auch zu reflektieren, was tue ich hier eigentlich. Und mancher erkennt, dass das meiste, was da so geredet wird, jetzt in diesem Thema Blödsinn ist. Und er lernt, seine Sprache und Ausdrucksweise zu verändern. Und dann als Erwachsener gibt diese Person Dinge anders weiter oder andere Dinge an die Kinder weiter, als er sie ursprünglich gelernt hat. Das wäre Veränderung meines Sinnes auf einem ganz für uns denke ich, bekannten Thema. Das Spannende dabei ist, viele dieser Sätze sind in meinem Denken ja noch da. Die sind ja nicht weg. Aber ich kann entscheiden, was gebe ich davon an andere weiter. Ich hatte ich glaube, letztes Jahr durfte es gewesen sein, im Sommer ein Gespräch mit unserem ältesten Sohn. Und irgendwie kam er auf dieses Thema Vorurteile. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, wir haben versucht, dir möglichst unsere Vorurteile, mit denen wir groß geworden sind, nicht weiterzugeben. Also die, wo wir als falsch erkannt haben, wobei Vorurteile ist ja immer ein Problem. An sich ist es eben ein Vorurteil. Aber wie gesagt, so verstehe ich meinen Sinn erneuern. Und das ist gar nicht so einfach. Und teilweise bei manchen Dingen ist es ein lebenslanger Prozess. Und das viel zitierte Wort von Martin Luther, du musst diesen alten Adam, und das fällt da, solche Dinge fallen da auch drunter, täglich ersäufen. Aber das Blöde ist, der Typ kann schwimmen. Und genau das ist die Schwierigkeit, dass viele Dinge in uns erstmal so verankert sind, dass sie immer wieder nach oben kommt. Das gilt für obiges Beispiel, aber das gilt genauso für andere Fehlverhalten, auch für christliches Fehlverhalten. Denkmuster so zu verändern, dass sie zu einem veränderten Verhalten in unserem Leben führen, das ist eine echte Schwerarbeit. Und leider ist es dann doch so, dass sich viele diese Mühe nicht machen. So nach dem Motto, es treffen sich zwei und die reden, viele Dinge laufen in meinem Leben falsch. Du sagst, ja, da musst du mal drüber nachdenken, du musst in dich gehen. Sagt der andere, das ist mir zu weit. Der Paulus sagt, ihr müsst es aber tun, damit ihr den neuen Menschen anziehen könnt. Und er weiß ganz genau, wovon er spricht. Weil er weiß, was hier für Kämpfe ausgefochten werden. In Römer 7 beschreibt er das mal so, ich habe das Wollen inzwischen in mir. Aber es ins Gute umzusetzen, ist immer noch ein Kampf. Ja? Er schreibt sogar so, ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Aber wie kann ich all das Verhalten und all das Denken ändern? Ich behaupte, als Christen haben wir zumindest einen theoretischen Vorteil. Und den sollten wir nutzen. Wir haben zum einen eine Leitlinie für ein Leben in den Spuren Jesu und in den Spuren Gottes, nämlich die Bibel. Das ganze Potenzial drin, was wir lernen können über die Nachfolge Jesu. Wobei auch hier ist es natürlich wichtig, wie lese ich die Bibel? Ja. Lese ich sie so, um nur meine Meinung zu bestätigen? Oder ist die Bibel dazu da, um meinen Blick für die Menschen und für diese Welt zu weiten und um mich zu verändern? Das ist das Wesentliche. Und dann haben wir die Beziehung zu Jesus selbst. Und wie rede ich? Wie lebe ich mit ihm? Ist Jesus Teil meines Alltags, meines Lebens? Das direkteste Mittel ist immer das Gebet, wie wir uns an ihn wenden können. Auch mal das auf ihn hören. Und dann was ganz, ganz Wesentliches, wir haben eine Gemeinschaft bekommen. Den Leib Christi oder eben jetzt dann enger gefasst eine Gemeinschaft wie hier. Und eine Gemeinschaft neben dem sich gegenseitig stärken, ist auch dazu da, sich gegenseitig zu korrigieren. Und das ist nicht immer angenehm. Und sind wir ehrlich, häufig sind wir dann doch so konfliktscheu, dass wir ein Thema lieber unter den Tisch fallen lassen, als es anzugehen. Ich finde es ein tolles Beispiel, wo Paulus und dem Petrus begegnet in Ephesus. Und der Petrus, der war eigentlich ein ganz frei, der hat die Freiheit des Glaubenslebens wirklich entdeckt, auch sich freigeschwommen von jüdischen Vorschriften. Und wenn er da so mit den Leuten zusammensaß, dann hat er selbstverständlich mit den Heiden, also mit den Heiden, die zum Glauben gekommen sind, zusammen gegessen, saß mit denen am Tisch. Aber wehe, es kamen ein paar fromme Juden, also Juden, die Christen geworden sind, dazu. Dann hat er sich von den Heiden abgewandt und sich lieber zu denen gesetzt. Und da steigt dem Paulus aufs Dach und sagt, hey Freund, was du hier machst, ist einfach falsch. Ja, das ist unehrlich. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo es ganz wichtig ist, dass man sagt, das ist ein Fehlverhalten. Ja? Und lass uns da korrigieren. Und wie gesagt, das ist der unangenehme Teil der Gemeinschaft. Und dann haben wir noch als äußeres und inneres Zeichen, dass eben wir nicht vollkommen sind, sondern dass das Vollkommene erst kommt, aber dass wir in Jesus getragen und uns vergeben ist, gerade auch unser Fehlverhalten, das Abendmahl. Das befreit uns aber nicht von der Verantwortung, aktiv an unserer Veränderung mitzuwirken. Als Jesu Jünger sollen wir andere zu Jüngern machen. Also auch ihnen vermitteln, dass sie das Alte ablegen, ihr Denken verändern sollen. Und das geht nur, wenn wir das selber tun. Nach der Erlösung geht Christsein im Grunde genommen erst los. Wir sind aktiv gefragt. Aktiv unser Denken und unseren Sinn verändern. Und wenn dieser Prozess am Laufen ist, dann kommt das Dritte. Zieht an. Und zwar den neuen Menschen. Nach Gott geschaffen in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, heißt es hier bei Paulus. Und auch das ist was Aktives. Bewusst Schritte im neuen Leben mit Jesus gehen. Das Leben und mit Jesus neu entdecken und vor allem sein Herz entdecken. Und das ist was Paulus ganz intensiv getan hat. Als Feind Jesu und als einer, der untadelig war vor dem Gesetz, wie er schreibt, einer, der weit über dem Pöbel steht, entdeckt er sein Herz für die Menschen und lernt, sie durch die Augen Jesu zu sehen. Er hat Jesu Liebe erfahren und ihm seine Liebe geschenkt. Und dann geht er los. Und dieses neue Leben ist teilweise sehr, sehr entbehrungsreich und sehr gefährlich war. Das erachtet er als mehr und wertvoller als alles, was er vorher hatte. Der Paulus hat begonnen, die Menschen mit dem Herzen und mit den Augen Jesu zu sehen. Und wie ist Jesus Menschen begegnet? Jesus ist Sündern oder Kranken immer begegnet als einer, ja, ich würde mal sagen, seelsorgerlich. Jesus hat die Sünde nie verschwiegen, er hat Dinge immer klar benannt. Aber er sah immer den Menschen, die Not des Menschen und er half ihm auf. Und er hat gefragt nach dem Woher, nach dem Warum. Er hat den Menschen nicht einfach den Stempel aufgedrückt, wie eben letzte Woche in der Geschichte der Pharisäer, ah, Sünderin, zack, drauf, fertig mit, sondern er hat den Menschen gesucht und wollte ihn da rausholen. Und auch dem Pharisäer ist er begegnet. Das kommt manchmal sehr, sehr hart rüber, wie Jesus die Pharisäer angeht. Aber letztendlich hält er ihnen einen Spiegel vor. Und ich glaube nicht, dass es Jesus darum ging, die Pharisäer zu verurteilen, sondern er wollte sie eigentlich aufrütteln. Bei einigen ist es ja sogar gelungen. Er wollte sie aufrütteln aus ihrer Hartherzigkeit und aus ihrer Selbstgerechtigkeit. Ich gehöre zu denen Christen, die vielmehr in der Gefahr stehen, moderne Pharisäer zu sein, als Jesus nahe zu sein. Das ist immer noch so ein Thema bei mir. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Weil wie oft verurteile ich andere innerlich, ganz, ganz schnell, ohne nachzuschauen, ja wieso, weshalb, warum, wieso leben sie so, wieso sind sie, wie sie sind. Ich weiß nicht, wer den Film kennt, Die Hütte oder das Buch. Ich habe kürzlich geschenkt bekommen, den Film, haben die Tage mit meiner Frau geschaut und da kommt eine Szene vor, da geht er durch so eine Höhle und begegnet der Weisheit. Die Weisheit fragt ihn und er hat ganz, ganz viele Urteile in sich. Zum Beispiel natürlich über den Mann, der seine Tochter getötet hat. Das ist ja auch was, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und sie fragt ihn, bist du der Richter? Gott liebt jeden Menschen gleich. Er liebt es genauso, so schmerzhaft das ist, genauso für den Mörder gestorben wie für dich. Ob der das dann für sich erkennt und annimmt, das ist was anderes. Aber Jesus ist erstmal genauso für jeden Mörder, für jeden Massenmörder sonst irgendwas gestorben wie für mich. Wir sind nicht Jesu Jünger, um andere zu verurteilen, sondern um ihnen das Evangelium zu bringen. Wie gesagt, Jesus benennt Sünde klar zu demjenigen, mit dem er redet. Aber er zeigt nie mit dem Finger auf sie. Und er tritt nie nach oder trampelt auf den Menschen nochmal herum, sondern er reicht ihnen immer die Hand. Und die Geschichten, die wir im Neuen Testament kennen, das sind viele, die diese Hand annehmen. Als Menschen am Herzen Jesu, als seine Jünger, ist es unsere Aufgabe, oder sollte es unser Ziel sein, so würde ich es lieber ausdrücken, Jesus auch so zu sehen, die Menschen auch so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Das alles ist jetzt ein Aspekt von Jüngerschaft. Ja, den alten Menschen ablegen, unseren Sinn erneuern, den neuen Menschen anziehen. Ein anderer ist dann, die Botschaft weiterzutragen. Das möchte ich dann aber nächste Woche mit euch angucken. Das Herz Jesu, Mission machet zu Jüngern. Amen. Wir möchten in den letzten Sonntagen mit euch jetzt eine Zeit singen und beten, um mitzusingen oder nochmal nachzudenken. Seid ihr herzlich dazu eingeladen. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Bete ihn voll Freude an, kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und ihm gehören wir. Wir sind sein Volk und die Schafe seiner Weide. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank und tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade hört niemals auf und seine Treue ist grenzenlos. Wir loben dich, Gott des Himmels und der Erde. Du begegnest uns in Liebe und voller Geduld. Durch deinen Sohn Jesus Christus haben wir Leben im Überfluss. Du bist der Einzige, der Unvergleichliche. Du bist der Anfang und das Ende. Wir loben deinen heiligen Namen. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Den Treuen erweist du dich als treu. Den Aufrichtigen begegnest du mit Aufrichtigkeit. Den Reinen erweist du dich als rein, doch den Falschen überführst du. Denn du rettest den Elenden. Auch die Stolzen erniedrigst du. Herr, du hast Licht in mein Leben gebracht. Du, mein Gott, hast meine Finsternis erhellt. Gottes Wege sind vollkommen. Alle Worte des Herrn sind wahr. Allen, die sich zu ihm flüchten, bietet er Schutz. Wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer Gott? Gott, gib mir Kraft und mach den Weg sicher. Gott, du bist immer noch anders, als ich es mir in meinen kühnsten Träumen ausmale. Du bist immer noch größer, schöner, barmherziger, liebevoller und gerechter. Du bringst mich zum Staunen. Du erweiterst meinen Horizont, Herr. Begegne mir neu und bewahre mich davor, dich auf meine Bilder festzulegen. Ich will mich immer neu von dir überraschen lassen. Alles, was uns jetzt so noch auf dem Herzen liegt, alles, was uns so bewegt, vielleicht aus dem Gottesdienst, vielleicht auch so, bringen wir jetzt in dem Gebet vor Gott, das Jesus uns gelehrt hat. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Anstatt dass ich den Segen heute spreche, wollen wir uns den Segen gegenseitig zusingen mit dem Lied: Der Herr segne dich, der Herr behüte dich.
Der Herr segne dich, behüte dich, lass lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht. Tiefer Friede begleite dich. Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. Ob du in das Tal hinabgehst oder Berge vor dir stehen, mögest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehen. Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht. Tiefer Friede begleite dich. Ob die Menschen, die du liebst, dies erwidern oder nicht, sei ein Segen durch die Gnade deines Herrn. Ob die Träume, die du träumtest, noch verheißungsvoll bestehen oder längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehen. Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht. Tiefer Friede begleite dich. Tiefer Friede.